Sag doch mal, der DF-Podcast mit euren Hosts Erik und Stefan. Alles rund um aktuelle Themen der deutschen Fachpflege mit vielen interessanten Gästen. Offen und für euch. Sag doch mal.
Steigen wir ein?
Ja.
Ja.
Super. Dann herzlich willkommen zu unserem DF-Podcast. Sag doch mal. Ist die erste Folge nach dem Start um den Jahreswechsel. Und wir haben ein tolles Programm gestellt. Das heißt, Ego und ich, wir versprechen jetzt schon, es wird der richtige Start jetzt in die Themen sein. Und wir haben uns mehrere Podcasts vorgenommen und schon abgedreht, sodass es sich immer wieder lohnt, vorbeizugucken. Guckt mal über die Webseite und verfolgt uns in den nächsten Monaten. Ihr werdet jetzt häufiger von uns hören. Wir haben heute ein Thema, da müssen wir sagen, das ist jetzt so für uns Marketing-Fuzzis schon echt ein fachspezifisches Thema. Das will ich vorwegnehmen. Erik und ich, wir sind beide fußballaffin. Als wir QPR gehört haben, haben wir so an Queen's Park Rangers eigentlich eher gedacht und nicht an die Qualitätsprüfrichtlinie. Aber genau damit starten wir heute an und haben dafür tolle Gäste am Start.
Danke.
Genau, und zwar haben wir heute Anja dabei und natürlich unseren Jörg haben wir auch mit dabei. Die beiden werden heute in der ersten bzw. zweiten Folge ein bisschen darüber reden. Und erstmal an euch die Frage, seid ihr so ein bisschen aufgeregt oder seid ihr total locker heute in der Folge?
Ein bisschen mehr aufgeregt als locker.
Bisschen mehr aufgeregt als
locker. Ja.
Also eher aufgeregt wegen dem Podcast an sich, nicht wegen dem Thema.
Ja, das ist gut. Aber ich hoffe, dass wir die Lockerheit da jetzt auf jeden Fall gleich reinkriegen. Das wird gar kein Problem, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die erste Frage ist erstmal, erzählt so ein bisschen, wer ihr seid, was ihr in der DF genau macht, vielleicht auch, wie ihr jetzt zu DF gekommen seid, so ein bisschen über euren Werdegang.
Okay. Ladies first, wie es so schön heißt.
Gut, dann starte ich mal. Also Anja hatte da ja schon gesagt, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, bin seit 20 Jahren im außerklinischen Intensivbereich tätig und seit 11 Jahren bin ich bei der bundesweiten Intensivpflegegesellschaft, die Teil der deutschen Fachpflege ist, und bin dort aktuell tätig im Bereich der Pflegedirektion. Und zusätzlich bin ich in der Funktion oder im Bereich der QM-Leitung in der deutschen Fachpflege.
Okay.
Nehme ich ab.
Ja, danke. Mein Name ist Jörg Reinsch. Ich bin jetzt seit gut 3 Jahren mittlerweile Abteilungsleitung im Qualitätsmanagement für 4 Regionen der außerklinischen Intensivpflege in der deutschen Fachpflege und für einen großen Bereich im Alten- und Krankenpflegesektor. Bin schon ein bisschen länger in der Firma, fast 20 Jahre, schon viele, viele Situationen und Positionen mitgemacht. Pflegedienstleitung war ja auch mal in unserer Akademie war ich tätig, von daher bringe ich halt auch viel Unternehmenserfahrung mit. Und die QPR begleitet mich letztendlich schon auch fast 20 Jahre.
20 Jahre. Krass. Da war ich 7. Naja, bevor wir jetzt in dieses Thema so richtig tief einsteigen, die erste Folge gesehen haben, wissen, dass wir jetzt gerne auch die DF reinbringen, also die 3 Fragen, wo wir dann euch noch persönlicher kennenlernen möchten, abgesehen von eurer Vita. Und zwar die erste Frage an euch beide: Was ist denn ein Essen, mit dem man euch eine richtige Freude machen kann? Also was ist, was ihr wirklich gerne esst, was ihr auch eigentlich fast sagt, könnte ich fast jeden Tag essen?
Oh, jeden Tag. Also kriege ich einige Hater, aber ich esse schon gern Fleisch, ne?
Ich auch.
Also so ein schönes Schnitzel ist nicht zu verachten, da kann ich nicht Nein sagen, aber Nudeln finde ich auch gut.
Ja.
Es kommt dann mal auf die Jahreszeit an, ne? Also im Winter eher deftiger, im Sommer ein bisschen leichter.
Ein bisschen leichter, okay. Ja, aber so mit Schnitzel, da kann man mich auch auf jeden Fall mit
schön,
abholen, ganz klar.
Pilzen und ja. So.
Doch, doch.
Ziehe ich nicht mit. Ich bin eher der Fischtyp. Tatsächlich Nudeln mit Lachs, schon eine super Nummer. Ja. Das könnte ich auch oft essen. Und ansonsten Nudeln in allen Varianten.
Mhm.
Position.
Ja, es macht man nichts mit falsch. Bin ich vollkommen bei. dann ist die nächste Frage, was ist denn so euer Lieblingslied, eure Lieblingsmusikrichtung? Vielleicht, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder wenn ihr von der Arbeit auf dem Weg nach Hause seid und richtig gute Laune bekommt, also was mit was für einem Song?
Ach, das ist bei mir unterschiedlich. Es kommt immer auch auf die Stimmung an, die ich habe. Also es ist, nee, manchmal bewirkt die Musik, dass ich in eine Stimmung komme. Manchmal habe ich eine Stimmung, dann brauche ich eine gewisse Musik. Ich habe eine Playlist, da sind so viele Sachen drauf und oft muss ich 10 Lieder erstmal wegskippen, bis ich das Richtige gefunden habe, was jetzt laufen darf. Und das ist breit gefächert. Heute Morgen habe ich noch Ich liebe das Leben gehört. Uraltes Ding, aber war schön.
Ja. Finde ich auch gut.
Kann ich mich fast anschließen, dass es doll stimmungsabhängig ist, ne, was man gerade mag, mehr laut, mehr leise. Aber insgesamt ist es doch sehr rocklastig. Also schon eher so in die Rockrichtung, das immer laut und kracht.
Okay, cool. Letzte Frage von den DF. Was macht ihr gerne in eurer Freizeit, um Ausgleich zu finden? Also, falls man mal Freizeit hat, sagt man ja immer, ne?
Jetzt soll ich anfangen? Ja. Okay. Freizeit. Als dreifache Mama ist Freizeit was anderes. Okay. Was mache ich gerne in der Freizeit? Dafür sorgen, dass meine Kinder glücklich sind, damit ich entspannt sein kann. Die Kinder glücklich beschäftigen, ja, damit ich Zeit für mich gewinne. Nein, also tatsächlich alles, was mit den Kindern, Familie zu tun hat, Ausflüge, Unternehmungen und auch immer so, dass die Kinder mit auf ihre Kosten kriegen kommen, sind jetzt in einem gewissen Alter, wo ansonsten der eine schlechte Laune hat und dann steckt er alle an und dementsprechend wäre dann die Freizeit vorbei. Mhm. Dementsprechend ist es schon sehr noch familienorientiert. Ansonsten, wenn die Kinder nicht in meiner Nähe sind, dann genieße ich tatsächlich einfach das Land, da wo ich herkomme und gehe mit den Hunden unheimlich gern. Einfach Wald, Wiese, Ruhe und nichts weiter tun, außer ich mit mir allein.
Schön.
Ja, das Letzte habe ich auch. Also ich bin gern draußen, gehe gerne an die frische Luft. Gerade wenn man so viel in der Firma, im Büros und Gebäuden arbeitet, ist es immer sehr gut. Versuche mich darin viel Sport zu machen, soweit es geht. Das klappt aber auch ganz gut. Das ist ein guter Ausgleich, weil wir nun mal Jobs haben, wo man auch viel stationär ist, also sitzt oder steht, dann brauche ich das einfach als Gegenpol. Ansonsten Familie habe ich auch. Aber das wird ganz spannend werden, weil die größte Schwester ist jetzt, Tochter ist jetzt gerade ausgezogen und die kleine Schwester ist noch zu Hause. Aber dadurch entsteht auf einmal Freizeit. Mal gucken, wie ich die noch füllen kann, ob es die noch gibt. Mal sehen.
Das nimmt die kleine Tochter ein.
Ja, bestimmt.
Bestimmt was jetzt.
Erstmal.
Oh, okay. Ja, danke für die Einblicke. Also, finde ich wirklich schön. Ich glaube, jetzt könnte. Möchtest du weitermachen?
Ja, ich knüpfe da mal direkt drauf an. Habe gerade gedacht, ich frage jetzt nicht, was ist die QPR in einem Wort, sondern welche Musik läuft für euch im Kopf ab, wenn ihr QPR 2026 hört?
Oh.
Was ist da, welche Stimmung nehmt ihr da mit? Wie guckt ihr auf das?
Da.
Okay.
Nicht Trommelwirbel. Aber das kann man ja in zwei Richtungen sehen. Einmal so Hoda Kompass oder aber auch, ich freue mich, dass da jetzt was kommt. Ich bin tatsächlich eher beim Letzteren, auch wo man es vielleicht gar nicht so glaubt. Weil ich glaube, die QPR ist eine Riesenchance.
Eine Riesenchance? Ja. Okay. Da komme ich gleich wieder drauf zurück. Aber Anja, was läuft für dich?
Auch so ein bisschen eher die Spannungsmusik, aber mit einem freudigen, das schaffen wir schon. Das kriegen wir hin, wir sind gut vorbereitet, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Man wächst mit seinen Herausforderungen. So, eigentlich ein bisschen zum Anfang etwas lauter und anspannend und dann ruhiger werdend, im guten Wasser fahrend.
Ja, dann müsste jetzt mal so für uns Nicht-QMler hier, was ist denn die QPR tatsächlich? Worum geht's da?
Jetzt so also mal ganz nüchtern.
Mal so ganz Fakten. Nüchtern, faktisch, dass wir einfach so für die, die sich hier drin verlaufen, dass die wissen, dass es nicht um die Queen's Park Rangers und den Fußball geht.
Jetzt, also die QPR, vielleicht damit, was heißt das? Qualitätsprüfungsrichtlinie. Und die QPR ist letztendlich nichts anderes wie eine Gesetzeskonkretisierung, wie Prüfer des medizinischen Dienstes die Qualität in einer Pflegeeinrichtung feststellen können. Der Gesetzgeber gibt vor, dass es Prüfungen zur Qualität in Pflegeeinrichtungen geben soll. Und diese Prüfungen sollen ja letztendlich vergleichbar werden, also für Ordnungsbehörden, aber auch für den Kunden oder für die Patienten und Klienten, die wir betreuen, damit sie sagen können, okay, die sind so gut, die sind so gut. Und damit ich was vergleichen kann, müssen ja die Rahmenbedingungen einer Prüfung exakt gleich sein. Und das macht die QPR. Die QPR ist quasi die Bedienungsanleitung für die Prüfer des medizinischen Dienstes, wie sie eine Prüfung umzusetzen haben.
Okay.
Wie eine Bedienungsanleitung. Ja, okay.
Das stimmt.
Das ist ein gutes Bild. Doch, also jetzt, ich kann es mir zumindest schon mal ein bisschen besser vorstellen. was ist denn Teil dieser Qualitätsprüfrichtlinie? Also in der Bedienungsanleitung hat ja auch verschiedene Bereiche. Also wir müssen jetzt nicht alles komplett detailliert, aber was ist denn zum Beispiel Teil von so einer Qualitätsprüfrichtlinie?
Na, man kann schwer sagen, was ist ein Teil, sondern es geht ja im zentralen Punkt darum, wie sind die betroffenen Personen, pflegebedürftigen Personen versorgt. Und darum bilden sich verschiedene Themen ab. Darüber, da in diesem Kreis findet man einfach verschiedene Teilbereiche, die genau das beleuchten. Wie gut ist der Klient versorgt oder Patient, der Pflegebedürftige? Sind seine Bedürfnisse, sein Bedarf, den er als Individuum hat, gerecht geworden? Sind Probleme, sind Risiken abgewandelt? Hat man es geschafft, die häuslichen Situationen zu berücksichtigen, um im Endeffekt für die betroffene Person die bestmögliche Lebensqualität zu schaffen? Ne? Jeder, wenn er auf Hilfe angewiesen ist, ist nicht immer angenehm, aber die Aufgabe und das Ziel ist es zu schauen, kriegen wir eine gute Lebensqualität unter den bestmöglichsten Umständen hin.
Okay.
Und das ist auch etwas, was die neue QPR mehr ausmacht. Also in der alten QPR wurde, es gibt so verschiedene Qualitätsdimensionen, Prozessqualität, Strukturqualität, Ergebnisqualität. In der alten QPR wurde viel mehr darauf geguckt, wie ist ein Dienst quasi organisiert, wie ist er aufgebaut, wie ist er von seiner Struktur her. Und in der neuen QPR wird der Fokus viel mehr auf die Ergebnisqualität gesetzt. Also was kommt am Ende dabei rum? Also nicht nur haben wir Prozesse zum Thema Wundmanagement, sondern lass uns den Patienten angucken, hat er eine Wunde, ja oder nein? Und wie sieht die aus? Also es geht mehr um das Ergebnis. Das ist schon eine große Änderung im Vergleich zur vorherigen QPR.
Würdest du sie als, also wie kommt es dazu? Ist das eine Reaktion auf Notwendigkeit? Ist es ein Fortschritt, eine Entwicklung? Ist es letztendlich auch damit, ist das eine wichtige, richtige Entwicklung? Oder
also ich finde es gut.
Wie schaut ihr da drauf?
Ich finde es gut, es ist der richtige Weg, aber das kann man so alleine nicht betrachten. Es gibt da noch ein paar andere Aspekte, die neu sind. Die Bewertungssystematik ist anders. Vorher gab es nur ein Ja oder Nein. Also ist richtig oder habe ich einen Mangel? Und ein Mangel ergab sich häufig durch eine fehlerhafte, lückenhafte Dokumentation. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Wir haben jetzt insgesamt 4 Kategorien zur Bewertung. Einmal keine Auffälligkeiten. Dann gibt es Auffälligkeiten, aus denen aber kein Risiko entsteht, dass der Klient, der Patient gefährdet ist. Und dann gibt es hinterher ein Defizit mit dem Risiko, dass etwas passieren kann. Das ist dann die C-Bewertung. Und die D-Bewertung ist, hier ist tatsächlich schon was entstanden. Hier habe ich einen Mangel. Also jetzt habe ich 4 Bewertungskategorien im Vergleich zu vorher 2.
Ja.
Und das ist dann schon mal was anderes. Und dementsprechend kann ich auch diese Mängel oder Auffälligkeiten halt nochmal in einem anderen Blickwinkel betrachten. Und nicht nur ja oder nein, ist gut oder ist nicht gut. Und dazu kommt das Thema Fachgespräch. Vielleicht willst du dazu was sagen, weil das ist noch ein wichtiger Punkt.
Bevor ich zum Fachgespräch, das, was sich auch grundlegend ändert, ist, was heißt nicht grundlegend, aber schon auch nochmal einen anderen Stellenwert einnimmt, ist dieser beratende Ansatz. Ne? Mhm. Dass es nicht nur geht um ja, nein, sondern dass die Prüfdienste auch diesen beratenden Ansatz gegenüber dem Pflegedienst haben. Mensch, wir hätten hier nochmal einen Verbesserungsvorschlag bei dem Risiko. Oder wenn ihr in Situationen geratet, wo ihr zwar ein Risiko seht, aber handlungsunfähig sind, weil es die Häuslichkeit nicht hergibt, weil die Menschen es ablehnen, wem man es eigentlich rät, dass da deutlich mehr Beratungsunterstützung auch seitens der Prüfdienste kommen, mit dem Ziel der Versorgungsverbesserung, der Qualitätsverbesserung, einfach weil damit das System einfach auch weiterentwickelt wird. Ne? Also du fragtest ja vorhin, ist es denn sinnhaft? Natürlich ist es sinnhaft. Pflege muss sich weiterentwickeln. Wenn wir stehen bleiben, machen wir die gleichen Fehler. Und es gab mit Sicherheit Statistiken und irgendwelche Dokumentationen, die sagen, okay, wir müssen das anpassen, weil jetzt gucken wir auf den Dienst, der ist super, aber der Mensch dort hinten ist völlig vergessen, weil wir gucken nur auf Strukturen, nur auf Dokumente. Aber wie geht es denn den Menschen dort hinter? Ist es denn, ich gebe ein Medikament und habe ein Kreuz vergessen? Ja, aber ich habe es ja gegeben. Leute, ich habe ein Kreuz vergessen. Egal aus welchem Grund. Na, und wenn dann jemand beschädigt, ja, aber sie hat mir heute früh die Tablette gegeben, dann ist es doch völlig fair, wenn man sagt, aber der Klient war ja nicht gefährdet. Dem ging es gut, ne, durchaus. Ein großer Punkt, der sich verändert, ist das Thema Fachgespräch. Der Pflegedienst ist ja ein großes Organ. Dazu gehören wir jetzt zum Beispiel, wir sind nicht am Bett. Das heißt, wir denken uns Strukturen aus, berücksichtigen aktuelle wissenschaftliche Grundlagen, Expertenempfehlungen, Standards. Das tun wir alles. Aber die Pflege passiert am Bett. Und da ist man jetzt mehr hingegangen, dass man die Leute, die die Pflege machen, mehr mit einbezieht. Und Fachgespräch bedeutet nichts anderes als die Menschen, die jeden Tag diese Menschen pflegen oder in ihren Diensten, dass man die ins Gespräch zieht und guckt, welchen Bedarf hat denn der Patient? Hast du dann die Risiken erkannt? Mit welchen Maßnahmen kannst du denn unterstützen, damit es keine Risiken gibt? Wie können die Bedürfnisse erfüllt werden? Also der Patient, der Betroffene, wird einmal im gesamten pflegerischen Dasein betrachtet. Und da in diesen Fachgesprächen will man halt sehen oder versucht man zu sehen, hat die Pflegefachkraft das auf der Uhr, den Bedarf, die Bedürfnisse zu definieren und dann auch die Maßnahmen einzuleiten, damit Risiken abgewandt werden. Und das ist das, was wir dann nach einer Ergebnisqualität haben. Haben wir ein Risiko? Haben wir es geschafft zu vermeiden? Haben wir es nicht geschafft? Aber gibt es vielleicht eine Begründung dafür, ne? Dass man gesagt hat, okay, wir haben es probiert, wir haben beraten, aber uns sind die Hände gebunden. Und einfach zu schauen, sind die Instrumente, die wir alle zur Verfügung haben, Verfahrensanweisungen, Standards, sind die einfach auch berücksichtigt worden?
Und das ist ja der große Wechsel, ne? Also genau. In der alten Systematik war es so, ein Fehler in der Dokumentation war ein Mangel.
Genau.
Da konnte ich Glück haben, dass sich der Prüfer eine Diskussion eingelassen hat, aber wenn er wollte, hat er gesagt, ist nicht dokumentiert, Pech, zack, Mangel aus. Nein, also war es schlecht. Und jetzt sind sie verpflichtet, in dieses Fachgespräch zu gehen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau ein Wortlaut, aber ein Mangel eine fehlende Dokumentation muss versucht werden, über andere Informationsquellen herauszufinden, ob das tatsächlich dann doch vielleicht stattgefunden hat oder ob es Gründe dafür gab. Das heißt, sie sind verpflichtet, in dieses Fachgespräch zu gehen. Und dazu gehören nicht nur unsere Pflegefachkräfte und auch nicht nur die Fachkräfte, sondern jeder an der Versorgung beteiligte Mensch in der Einrichtung. Das heißt, es können auch Hilfskräfte befragt werden. Aber auch Angehörige und der Klient selber. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Also vorher gab es quasi nur die Informationsquelle Dokumentation und jetzt sind die Prüfer verpflichtet, sich auch andere Informationsquellen anzuschauen. Und verpflichtet ist nochmal, finde ich, ein gutes Stichwort zu dem Thema Beratung. Ja. Das ist kein nice to have. Die müssen beraten.
Genau.
Sie müssen uns Hilfestellung geben, weil es kann ja auch gut sein, ja gut, aber wir wissen nicht, was wir machen sollen. Der Klient entzieht sich jedes Mal unserer Beratung bezüglich seiner Sturzgefahr. Er will nicht. Was sollen wir tun? Und dann müssen die dir Tipps und Hilfestellungen geben. Ich meine, die haben ja auch viel Ahnung. Ich meine, so ein MD-Prüfer, der kommt ja in zig Einrichtungen rum. Die bringen ja auch viel Know-how mit. Warum sollen wir das nicht nutzen?
Ja, klar. Ja. Okay. Unterm Strich ist es ehrlicher, realitätsnäher. Und vor allen Dingen, was ich gerade gedacht habe, du hast eine Pflegekraft, die ist total engagiert mit dem Patienten, die ist total engagiert mit den Angehörigen, widmet ihre 99% der Zeit genau an der Stelle am Bett, ist nicht die stärkste in der Dokumentation, wird aber voll dafür bestraft, obwohl der Klient eigentlich maximal von ihr profitiert hätte.
Genau.
Das wird jetzt ein bisschen relativiert, weil mit einfließt, ob der Klient sich gut fühlt, wie es ihm wirklich geht und nicht das, was dokumentiert ist.
Genau.
Genau. Ja. Und das siehst du ja dann auch in der Darstellung der Ergebnisse. Ne? In den alten Ergebnissen war es so, dass es wurden zwar verschiedene Teilbereiche erfasst, aber es gab dann immer eine Gesamtnote, wie in der Schule 3-3-3 oder was auch immer, und wird dann geteilt. Und wer sich mit diesen Ergebnissen nicht ausreichend auskennt, konnte überhaupt nicht differenzieren, wo war denn jetzt die Schwäche? Fehlten dem vielleicht wirklich nur ein paar Kreuze in der Struktur oder gab es was in der Strukturprüfung oder wo auch immer? Ne? Also das war schwieriger für Laien herauszufinden. Die neuen Ergebnisse, die werden in ABCD, das was Jörg vorhin schon sagte, dargestellt und es gibt keine Vermischung mehr. Das heißt, wenn ich in dem Bereich, der jetzt hier erhoben wird, ein A habe, also keine Mängel, dann habe ich ein A. Und da gibt es nicht A plus B macht C oder irgendwas, sondern ein A bleibt A und es gibt keine Vermischung. Also es ist deutlich vergleichbarer unter den Einrichtungen. Wenn ich jetzt sage, ich suche einen Pflegedienst, ich will jetzt vergleichen, wer hat welche Bewertung, kann ich tatsächlich genau, wo ich sage, das ist mein Schwerpunkt, weil das brauche ich für meinen Angehörigen, kann ich genau sagen, also gucke ich mir den Teilbereich an und habe dann eine aussagekräftige Bewertung. Und es ist halt deutlich mehr Transparenz, ne, weil man einfach nichts mehr kumuliert.
Und das meinte ich vorhin, für mich ist das eine Chance, weil dieses Fachgespräch trägt einfach dazu bei, dass wir uns als Pflegekräfte auch einfach mal darstellen können. Es geht doch darum zu sagen, hier, ich bin stolz, ich zeige jetzt, was ich drauf habe. Und das ist vielleicht auch so ein, ich nenne es fast Paradigmawechsel, der mit der Prüfung einhergehen kann, weil wie ist es oft im Alltag, oh Gott, die Prüfer kommen schnell, wir verstecken uns und hauen ab und keiner will gesehen werden und hier, PDLs, macht mal und lasst mich alle in Ruhe. Ne? Das ist ja jetzt übertrieben natürlich, aber so ein bisschen das Leben in der Vergangenheit gewesen. Und ich denke, da müssen wir uns einfach ändern. Wir müssen sagen, geil, die können jederzeit kommen. Wir sind bereit, kommt vorbei, MD, und wir zeigen euch, was wir drauf haben. Und das können wir machen. Dafür bedarf es aber auch eines gewissen Know-hows und einer Professionalität. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Und das machen wir auch in ganz vielen Dingen, jetzt die Pflegefachkräfte auf dieses Fachgespräch vorzubereiten. Weil am Ende ist es für die natürlich eine Prüfungssituation. Oh Gott, der MD kommt, jetzt bin ich aufgemacht, bin nervös. Und dann machen sie die blödesten Fehler und sagen die dümmsten Sachen, die sie normalerweise nie sagen würden. Das ist wie hier dieser Blackout in Prüfungen früher in der Schule. Ne? Du hast es eigentlich voll drauf, dann kriegst du den Zettel um und denkst, ich kann nichts mehr. Und machst den größten Quatsch. Und da müssen wir unsere Leute hinbringen. Weil das ist halt bisher nicht Alltag gewesen, dass die Pflegekräfte so sehr in die Prüfung involviert werden, wie es jetzt passieren wird. Nun, da müssen wir dran sein, dafür die Leute befähigen. Weil ich finde, es ist eine Riesenchance. Und letztendlich, das ist auch so ein bisschen mein Verständnis von der QPR. Was prüft die eigentlich ab? Die prüft letztendlich die Pflegeprozessplanung ab. Also wie erfasse ich Informationen? Was plane ich? Was für Maßnahmen setze ich um? Wie evaluiere? Wie gehe ich wieder in den Pflegeprozess? Und das ist originäre Aufgabe von Pflegefachkräften. Das ist das, was nur Pflegefachkräfte nach dem Berufsvorgehaltegesetz in Deutschland tun dürfen, sonst keine andere Berufsgruppe. Und dann sollten wir so stolz sein, um zu sagen, ja, das macht mich aus als Pflegekraft, das kann ich auch. Und das zeige ich euch jetzt.
Einfach die Motivation, ne? Motivation, auch den Mut, dass sie und die Selbstvertrauen in ihrem Können. Also ja. Jeder, der bei uns ist, hat, die meisten haben eine Ausbildung, ne? Und das einfach zu zeigen, ne? Also es ist ja kein Job, den jeder kann. Und da einfach auch stolz drauf sein und sagen, dem guten Herrn in seinem Bett oder in seinem Rollstuhl geht's gut, der hat eine tolle Lebensqualität, trotz seiner Ereignisse in seinem Leben, trotz dessen, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Und dazu habe ich beigetragen, ne? Da einfach diesen Mut bei den Mitarbeitern erzeugen, zu sagen, jo, das war mein Job. Und gleichzeitig aber auch die Selbstbewusst stärken, dass sie keine Angst haben. Ne? Und auch, und das, was halt immer wieder rauskommt, dass wenn ein Prüfer, und Prüfer sagen das auch ganz gerne mal, wir haben manchmal auch so eine eigene Sprache, dass man sich auch traut zu sagen, ich habe das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht verstanden, was Sie von mir wissen möchten, ne, dass ja. Man einfach sagt, weiß ich nicht, oder formulieren Sie es mal anders, oder wollen Sie genau das von mir wissen? Und auch gleichzeitig den Mut zu sagen, ja, aber das weiß er vielleicht besser, ja, dass man auch sagt, ja, ich weiß es nicht, weil ich habe zum Beispiel in dieser Versorgungssituation genau den Hauptauftrag, aber ich habe jetzt noch einen Pflegehelfer an meiner Seite, das kann der viel besser erzählen, weil der ist an einem ganz anderen Thema dran, dass wir und auch unsere Pflegekräfte sich trauen zu sagen, verstehe die Frage nicht, formulieren Sie es bitte um oder erklären Sie es mir
oder
und auch sich die hohe Hilfe zu holen, zu sagen, das ist aber gar nicht mein Kompetenzbereich eigentlich, wir haben ja Aufgabenteilung, ich ziehe mir den jetzt mal mit rein, weil das steht uns allen zu. Und es steht auch den Fachkräften zu, ne? Weil es kann nicht jeder alles wissen. Und das darf man auch offen kommunizieren, zu sagen, komm mal ran, erzähl du das mal. Weil du warst gestern den ganzen Tag da und ihr hattet gerade dieses Thema. Oder gestern war ein Ereignis, das und das haben wir draus gemacht. Du warst jetzt gerade beim Arzt, das und das wurde besprochen. Also einfach so Selbstbewusstsein.
Ja. Und sie dürfen ja auch gar nicht alles fragen, weil das ist auch immer so ein Ding. Die Leute denken in den Prüfungen, der Mensch vom MD fragt mich irgendwas, jetzt muss ich sofort eine Antwort raushauen, sofort was sagen. Nee, erstmal das musst du nicht, du kannst dir Zeit nehmen, kannst sagen, oh Moment, das kläre ich mal kurz, lese nochmal das, was du gerade sagtest, frag noch jemand anders, frag mal nochmal nach. Oder aber, Moment mal, dürfen Sie das überhaupt fragen? Wo steht denn das in der QPR? Ne? Stichwort Bedienungsanleitung. Die dürfen nicht alles fragen und du musst nicht auf alles antworten. Und auch das gilt es jetzt zu trainieren.
Ja.
Weil das passiert in Prüfungen oft, sie schießen sofort Sachen raus und dann, kommen so belanglose Fragen, Sommer, 35 Grad und haben Sie auch Probleme damit, Ihre Sonnenkost frisch zu halten oder haben Sie schon Fälle gehabt, wo die Sonnenkost umgekippt ist? Muss ich nicht beantworten, ne? Wenn es nicht um den Patienten geht. Und dann kann es sein, oh ja, haben wir echt, ja, zack, dann zeigen Sie mal, wie Ihre Sonnenkost liegt, dann ist schon ein Thema. Die Frage ist ja grundsätzlich legitim, ne? Aber es muss sich immer auf den Klienten beziehen, die Frage, die ich da habe und dafür gibt es die Bedienungsanleitung.
Ja, das wäre tatsächlich auch so ein bisschen von mir die Frage gewesen. Also diese Einteilung in A, B, C, D. Wie sähe das jetzt an so einem Beispiel, sage ich mal, aus? Also wir haben zwar sowas gehört wie keine Auffälligkeiten, was glaube ich, oder ne? Also was wäre denn bei einem Patient denn ein A, ein B, ein C, ein D an einem konkreten Beispiel? Also vielleicht habt ihr da irgendwie was im Kopf.
Ja. Ganz einfaches Beispiel ist, ich habe meinetwegen einen Patienten mit einem leichten Bluthochdruck, ist mit Medikamenten eingestellt Und der Arzt hat angeordnet, einmal täglich muss der Blutdruck gemessen werden. So, jetzt gucken Sie in der Dokumentation nach und Sie sehen, von 7 Tagen an der Woche ist an 2 Tagen der Blutdruck nicht gemessen worden. Der war sonst aber völlig in Ordnung, die Werte waren gut, es konnte nachvollzogen werden, dass es eine Anordnung für dieses Medikament gab, das Medikament wurde verabreicht, es wurde alles nachgewiesen, das heißt, da ist nichts passiert und er ist über Wochen stabil. Das wäre eine Auffälligkeit, aber da entstand jetzt kein Risiko dadurch, ne? Kein offensichtliches. Das könnte als B bewertet werden.
Okay. Ja, also zum Beispiel. Unsere ganz klassischen Beispiele, Patienten, die komplett immobil sind, die sich selbstständig nicht bewegen können, ne? Habe ich das Risiko denn erfasst, dass dieser Mensch eine erhöhte Gefahr für einen Dekubitus hat, also für eine Wunde, die er sich aufliegt? Habe ich das erkannt? Welche Maßnahmen habe ich ergriffen, dass das vermieden werden kann? Und dann geht es nachher darum, haben wir die Maßnahmen umgesetzt und hat er wirklich keinen Dekubitus erhalten? Ne? Und dann würde man praktisch abstufen, und weil wir ja auch nicht alles aus dem Kopf können, in A, B, C, D, wo man sagt, keine Auffälligkeiten. Hier ist eine Auffälligkeit, aber es hat keine negativen Folgen für den Patienten. Und so stuft sich das weiter. Und der Worst Case, und das möchte halt auch wirklich keiner, weder verantworten noch dafür eine Mitverantwortung tragen, dass wir ein Risiko nicht erkannt haben, nicht eingeschätzt haben und dann das Risiko eintritt. Und zwar wäre dann in dem Fall, ich habe weder das Risiko erkannt, dass wir hier ein Dekubitus-Risiko haben, habe keine Maßnahmen eingeleitet und natürlich hat der Patient jetzt auch noch eine schöne Wunde am Gesäß. Das wäre dann der Worst Case und das wird dann ein dunkelrotes D.
Okay. Es ist aber trotzdem eine spannende Frage, weil das ist Neuland für alle. Also ja, für uns Neuland und für die Kollegen vom MD genauso. Also das wird auch sicherlich ein Lernprozess werden. Und da wird es wahrscheinlich auch Diskussionen mal hier und da geben, ist es doch ein B? Oder vielleicht würde der eine sagen, ja gut, aber das Risiko war ja doch da bei dem Blutdruck. Nee, da wird man auch in die Diskussion gehen müssen. Und da sind wir wieder beim Thema Fachgespräch, ne? Dann gilt es ganz klar zu sagen, doch, das kann ich aufgrund meiner Fachlichkeit klar so bewerten und beurteilen. Und dann muss man auch in die Diskussion mit den Leuten gehen. Das wird aber sicherlich ein Prozess werden, ne? Und das ist so, diese Bewertungssystematik gibt es im stationären Bereich schon länger. Da gibt es noch eine Anlage 4 zur Prüfung, die sehr konkret beschreibt, wie die Antworten ausfallen müssen. Das gibt es in der QPR ambulant leider, finde ich, nicht. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Spielraum für individuelle Entscheidungen. Und das wird ein Prozess werden, den wir, wo wir Erfahrungswerte sammeln müssen. Das kann man noch gar nicht so abschließend sagen, wie das sein wird. Wir haben zwar alle eine Idee, ne, um so wie wir gerade 2 Beispiele genannt haben, aber in einem einzelnen Fall kann das durchaus nochmal spannend werden. Und das ist dann vielleicht so ein Punkt, wo ich sage, okay, eine Chance, die neue QPR. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, da muss man nochmal drüber reden, ne, und genau hingucken. Und das wird sowas sein, wie gehen wir damit um? Also dieses, es gibt noch so als Stichwort die kleine Hilfestellung. Also wenn ich eigentlich eine Leistung überprüfe, dort aber andere potenzielle Einschränkungen des Klienten Einfluss nehmen könnten, werden die mitbewertet, ja oder nein? Als Beispiel, ich mobilisiere jemand von der Bettkante oder ich bringe ihn zum Waschbecken für eine Teilkörperwäsche und er hat aber kognitive Einschränkungen. Ich habe aber nur die Leistung Teilkörperwäsche und Mobilisation vereinbart und nicht Unterstützung bei kognitiven Einschränkungen. Wird das dann mitbewertet, ja oder nein? Und das ist eine individuelle Entscheidung des Prüfers und das kann spannend werden.
Ja, und bei den Antworten, ich glaube, da kann man auch ewig drüber diskutieren, was ist besser? Habe ich einen Fragenkatalog mit einem ziemlich geradlinigen Antworten? Oder habe ich einen Fragenkatalog, wo es eigentlich offen ist? Und da liegt es ja dann an uns und unsere Mitarbeiter dazu zu befähigen, ihre Antworten einfach zu begründen. Ne? Also wenn ich eine Antwort gebe und die sauber begründet ist, nachvollziehbar, dann behaupte ich, soll der Prüfer oder warum sollte der Prüfer das negativ anlasten? Viele Wege führen ja nach Rom. Ja, und wir hatten ja vorhin gesagt, im Zentrum des Geschehens steht ja der Patient. Der Klient, der Mensch, der Pflegebedürftige. Und wenn ich jetzt eine Maßnahme ergreife, die vielleicht nicht ganz klassisch ist, aber für ihn die perfekte Lösung und ich mein Ziel erreicht habe, dass der Betroffene kein Risiko hat, keine Gefahren ausgesetzt war, dann habe ich da aber eigentlich mein Ziel erreicht. Und das sind, glaube ich, einmal so die Diskussionen, wie werden die Wege anerkannt, wenn das nicht so ganz klassisch nach Standards ist. Aber auch natürlich, wie gehen unsere Mitarbeiter damit um, ja? Ihre Maßnahmen einfach klar zu begründen. Und das sehen wir ja auch so schon im Alltag. Die machen ganz tolle Sachen. Und dann steht man da, warum hast du das jetzt so gemacht? Und schon fangen die an zu schwimmen, wo ich dann sage, die Frage, warum, es war ja nur für mich, weil ich wäre jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ne? Ich will es verstehen oder ich wäre jetzt einen anderen Weg gegangen. Das heißt ja nicht, dass der Weg schlecht ist, sondern ich wäre einfach anders rangegangen. Und Wir lernen ja voneinander. Und ich glaube, das ist so der Prozess, den wir gehen müssen, dieses Miteinanderlernen. Und wenn man gefragt wird, aber warum machst du das so? Oder warum machst du das nicht so? Dass man nicht sofort in diese Verteidigung geht, so, ja, jetzt habe ich es bestimmt falsch gemacht und deswegen werde ich nach dem Warum gefragt, sondern dass man selbstbewusst sagt, das habe ich so gemacht, weil, zum Beispiel kann ja auch einfach das Weil die Begründung sein, weil das der Wunsch des Betroffenen so ist, weil er sagt, ich möchte kein Hilfsmittel dafür, sondern ich möchte das so. Okay. Also ich glaube, das ist so diese spannendste Herausforderung, wie gehen wir und unsere Kollegen damit um.
Jetzt kommt Werbung.
Komm, Erik, fass mal schnell mit an.
Jo. Oh, nee, komm, lass uns mal stehen. Lass uns mal stehen. Komm, lass mal stehen.
Boah, was ist los da?
Ja, ich merke irgendwie, ich bin im Moment überhaupt nicht fit. Haben wir da irgendwas, was wir da machen können?
Ja, da sei froh, du. Wir führen jetzt im Juni, führen die Hansefit ein.
Was ist das? Was kann das?
Hansefit ist ein Anbieter für Sport-, Freizeit-, Wellnessangebote in ganz Deutschland. Kostet eigentlich so 57 Euro ungefähr. Aber das Gute ist, wir als Arbeitgeber übernehmen 60% davon. Und wenn du im Mai startest, dann kannst du sogar noch die Trainingsgebühr bekommen.
Ja gut, dann mache ich das auf jeden Fall.
Ja, los.
Klingt sinnvoll.
Werbung Ende.
Genau, wir waren gerade beim Thema in die Diskussion gehen. Und meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass die Prüfer vom MD darüber eigentlich auch recht erfreut sind. Also die finden es eigentlich ganz gut zu diskutieren. Also die wollen, glaube ich, nicht immer nur den Dienst haben, der so zack, zack, hier alles Zeit und alles gut und geh schnell wieder weg, sondern ich begreife, also die sind ja, also ich sehe sie so, sie helfen uns dabei, noch besser zu werden. Ja. Weil sie weisen uns ja möglicherweise auf Dinge hin, die nicht optimal laufen. Na, und dann kann man mit denen drüber diskutieren und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, die bringen auch viel Erfahrung mit. Und meine Erfahrung ist, dass die eigentlich auch gerne fachlich mit einem diskutieren. Was sie nicht haben wollen, abblocken, geweckt, also das sind nicht unsere Feinde. Ich sehe sie eher so als Sparringspartner, wie beim Boxen. Die machen dich einfach noch besser. Und so sollten wir es auch annehmen. Aber dafür müssen wir halt unsere Mitarbeiter mitnehmen, weil die sind im Augenblick manchmal noch eher dabei. Oh Gott, da kommen die Prüfer.
Naja, das ist, ne? Ist gleich, glaube ich, einfach so aus der Geschichte heraus, der Prüfdienst kommt und viele Mitarbeiter, wir haben ja viele Prüfdienste. Es ist natürlich der MD, es gibt ja noch andere Behörden, die gerne prüfen. Und dann, glaube ich, ist es schon so dieses, hoffentlich habe ich die Doku alles richtig und hoffentlich habe ich jetzt auch das Richtige an, so nach dem Motto, mein Kasach ist sauber. Aber ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden, ne? Dass man einfach selbst so sagt, ja, die Maßnahme habe ich so durchgeführt, weil ich muss es verteidigen können. Und dafür hilft natürlich die Vorbereitung auch in der Dokumentation, ne? Also die Dokumentation sind ja auch so aufgebaut, dass es nicht vorgeschrieben, ganz klar vorgeschrieben ist, was ist für jedes Detail, ne? Sondern dass man immer Spielraum hat. Es muss halt nachvollziehbar und sinnhaft sein. Und ich glaube, wenn die Mitarbeiter dahin bringen, dass sie dieses Selbstbewusstsein bekommen und sich einfach mit dem Betroffenen auch ernsthaft auseinandersetzen mit der Dokumentation, dann sind wir da gut aufgestellt.
Ja, wir sind ja auch einfach, das kann man ja auch mal so sagen, grundsätzlich gut in dem, was wir tun. Wir müssen uns nicht verstecken.
Nee, im Gegenteil. Also es klingt nach einem sehr ganzheitlichen Ansatz.
Ja.
Tatsächlich. Wenn ich mich jetzt in die Pflegekraft reinversetze, dann würde ich natürlich, also wir werden jetzt ja nicht einen Klienten 50% weniger pflegen, weil wir die anderen 50% brauchen, um uns in die neue QPA reinzudenken, Prozesse zu optimieren und so weiter. Das heißt, sicherlich kommt da jetzt ja eine Menge Arbeit auf euch zu. Es kommt eine Umstellung auf die Pflegekräfte zu, sich alleine, damit zu informieren, wie bereite ich das vor? Wie sehen für euch die nächsten Wochen und Monate aus? Gibt es da schon einen Fahrplan?
Ja, es fing ja schon vor Wochen und Monaten an.
Okay.
Ne? Ja. Ja, wir haben vieles auf den Weg gebracht. Also ganz banal angefangen von Fortbildung und Weiterbildung für PDLs, aber auch für exzellente Fachkräfte, natürlich auch für uns im QM intern genauso. Ja. Auch wir müssen uns da fit machen. Wir weisen es, unsere Berufsverbände, dafür sind wir in solchen Verbänden, bieten auch ganz viel an. Es gibt auch externe Anbieter. Das kann alles erstmal genutzt werden. Und du hast es, oder wir haben es beide jetzt schon angesprochen, wir sind unsere Aufgabe vor allen Dingen auch darin, die Menschen vor Ort zu befähigen.
Ja.
Und das in unterschiedlichen Settings und mit unterschiedlichen Formaten wirklich genau diese Sachen mit den Examinierten oder mit den Fachkräften vor Ort durchzugehen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden, kollegiale Begleitung, also mit den Leuten mitgehen. Und die Sachen einfach durchgehen, sich die Doku genau angucken, zusammen angucken, Schulung, Fortbildung, Weiterbildung vor Ort umzusetzen. Was haben wir noch alles? Qualitätszirkel zum Thema.
Genau, klassisch Pflegevisiten.
Ja.
Ne? Einarbeitung ist so ein ganz tolles Beispiel. Ne? Die Mitarbeiter arbeiten sich untereinander ein. Das heißt, derjenige, der einarbeitet, der ist schon fast Experte. Der erzählt dem neuen Kollegen ja alles. Ne? Mhm. Dementsprechend ist es ja schon auch wieder so ein ganzheitlicher Ansatz. Also es ist viel passiert. Instrumente sind viele da. Die werden auch gelebt. Wir müssen einfach umdenken. Ne? Umdenken von dieses dokulastige System weg. Ne? Es war früher tatsächlich so, wenn es hieß, es kommt jemand zur Kontrolle, dann wurde noch natürlich nochmal durchgeblättert, habe ich auch ja alle Kreuze gemacht, weil gemacht habe ich es ja, dass man da tatsächlich von wegkommt und die Mitarbeiter sagt, entspannt euch, ja, zeigt euch, zeigt eure Patienten, zeigt, wie ihr versorgt habt, und auch dieses Umfeld. Und ich denke auch, was dazu gehört, dass auch den Angehörigen bewusst wird, dass auch sie dazu Teil sind. Ne? Also es gab immer schon so eine Zufriedenheitsbefragung der Betroffenen oder auch der Angehörigen. Aber auch das wird natürlich deutlich mehr im Fokus gerutscht, weil es ja ganzheitlich betrachtet wird. Und auch da ist natürlich auch ein beratender Ansatz. Ne? Warum soll denn der Angehörige nicht sagen, ja, aber ich habe ja immer wieder das gleiche Problem mit meinem Angehörigen, habe aber keine Lösung und wir kommen ja nicht weiter. Der Pflegedienst ist auch an seinen Grenzen. Haben Sie noch eine Idee für uns? Ne? Also auch dieser beratende Ansatz greift an allen Stellen, die in dieser Prüfung inkludiert sind. Und daher gehe ich davon aus, dass die Instrumente da sind. Grundprinzipiell wissen wir auch alle, worum es geht. Wir müssen halt umdenken. Ne? Das geht uns ja selber auch so. Man hat das jetzt jahrelang so gemacht. Man hat viele Prüfungen begleitet. Und jetzt dieses Umdenken und einfach, dass wir auch, und ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt, dass wir unseren Mitarbeitern dieses Vertrauen schenken. Ja, also es bringt ja nichts, wenn die Mitarbeiter sagen, und ich kann das. Und dann komme ich und sage, oh, ist ja sicher, sondern dass wir einfach auch signalisieren, Leute, ihr könnt das, ja, seid mutig, schafft ihr dieses Befähigen und wir auch diesen Leuten, Kollegen das Vertrauen schenken, dass wir davon überzeugt sind.
Und wir haben die Systematik der Bewertung beispielsweise schon in unserem neuen digitalen Audit-Tool eingeführt, dass wir jetzt überall umsetzen können. Also das heißt, wir haben angefangen, sie schon in dieses neue System reinzubringen. Und unsere Audits sind auch nochmal ein gutes Stichwort, denn die Audits, die wir durchführen intern, sind nochmal deutlich intensiver und gehen noch mehr in die Tiefe als eine MD-Prüfung selbst. Das heißt, unsere eigenen Maßstäbe sind nochmal ein paar Stufen weiter oben angesetzt. Und das setzen wir jetzt auch nochmal um. Da haben wir jetzt mit der digitalen Variante nochmal ganz andere Möglichkeiten als vorher. Papierform war auch schon super, aber das ist nochmal ein bisschen besser. Und digital ist nochmal ein gutes Stichwort. OrgaVision ist unser QM-Handbuch. Das ist mittlerweile, glaube ich, bei 95% aller Einrichtungen ausgerollt, sodass da auch Hintergrundinformationen für jeden Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung stehen. Und darüber haben wir halt ganz viele Möglichkeiten, direkt an die Leute, die die Pflege vor Ort am Bett machen, auch herankommen zu können. Wir haben zusätzlich dort auch quasi die Bedienungsanleitung für die Bedienungsanleitung QPR hinterlegt, also eine eigene Handlungshilfe für den Umgang mit der QPR.
Bedienungsanleitung für die Bedienungsanleitung.
Genau, ja, aber das sind so Sachen, was wir vorhin hatten. Darf ein Prüfer alles fragen? Kann ich mir Zeit nehmen? Darf ich um eine Pause bitten, wenn es zu viel ist? Also sind so ganz praktische Fragen zu so einer Prüfungssituation dargestellt. Wie läuft eine Prüfung ab? Was gibt es für Prüfungen? Ne, damit es auch erklärt wird, denn letztendlich leider, die QPR ist jetzt kein fester Ausbildungsbestandteil. Die Leute lernen zwar alle in ihrer Ausbildung, wie so ein Pflegeprozess gestaltet werden muss, aber die QPR selber, wenn du Glück hast, hast du einen Lehrer, der das mit reinnimmt, aber es steht nicht im Curriculum, ne? Auf jeden Fall nicht, dass ich es wüsste.
Nein, und du kriegst ja auch eher oft gespiegelt, sind wir mal ehrlich, wenn ich in meine Ausbildung zurückdenke, Qualitätsmanagement war jetzt nicht das spannendste Thema. Ne, sondern
das ist aber super.
Das ist es, ja. Also ich sitze ja jetzt auch hier und bin in der Arbeitsgruppe in dem Thema drin, aber tatsächlich gibt es ja so Themen, die man wirklich erst greifen kann, wenn man damit arbeitet, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt und auch diese Ziele versteht. Ne, die Ziele sind ja klar. Und jeder, der in der Pflege geht, sagt, ich will was Gutes machen. Ich will, dass es diesen Menschen gut geht, die betroffen sind. Aber das bringe ich ja nicht unbedingt mit Qualitätsmanagement in erster Rang in Verbindung, sondern erstmal sehe ich meine Hände, sehe mich, was ich alles tun kann. Ne, aber dieses Gesamtsystem, wenn man das versteht, es dauert halt. Und deswegen ist es auch nicht ganz so tief in der Ausbildung, weil man da einfach auch andere Themen hat, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube, das Verständnis kriegt man ein bisschen später, wie wichtig diese Prozesse sind. Ja, das ist auch dieses Verständnis, dass ein QM-Handbuch oder diese Prozessdarstellung ja die Grundlage sind, was wir tun. Ne, wenn man sagt, okay, so ein QM-Handbuch, das hat schon viele Seiten, aber das ist einfach unser Bedienungshandbuch, unsere Bedienungsanleitung für unsere tägliche Arbeit ist. Für jeden einzelnen Teilschritt haben wir auch eine Bedienungsanleitung, sodass, wenn ich mir selber ja auch mal unsicher bin, was kann ich hier machen, schlage ich mal OrgaVision auf, ist schön sortiert, kann ich reingucken und kriege da auch einfach nochmal Fachinfos, wie wäre es jetzt für mich richtig, wenn ich nicht gleich irgendwie einen Kollegen fragen möchte. Aber ich glaube, diese Erkenntnisse, das braucht halt, dass QM nicht der nervige Bösewicht in der Ecke ist. Ja.
Mhm. Am Ende finde ich, ist es ein bisschen, ich habe vorhin gesagt, was ich in meiner Freizeit mache, ich versuche Sport zu machen. Ne? ich mache auch Sport, so schlimm ist das. Ne? Aber letztendlich ist es Training. Also wir müssen die Leute trainieren. Mhm. Ne? Also wie kann ich besser werden, wie kann ich Sicherheit in der Prüfung gewinnen durch Routinen, indem ich Sachen immer wieder mache. Ne? Indem ich quasi, wir haben auch in der Handlungshilfe Prüfungssimulationen eingebaut, dass ich die Prüfung einfach nachspiele vor Ort. Dass ich kleine Anteile von den Prüfungen wirklich mit den Mitarbeitern vor Ort durchspreche. Und du hast vorhin gesagt, dass man sie fragt, warum. Weil es ist ja im Prinzip, das geht ja alles in die gleiche Richtung. Genau das sind die Momente, die auftreten können in der Prüfung, dass der Kollege vom MD kommt und sagt, wieso machen Sie das so? Und dass sie dann nicht erschreckt ist, weil er ist ja schon 10-mal gewohnt, von Anja nach warum gefragt worden zu sein. Also es ist keine neue Frage mehr, ne? Dass ich Routinen darin bekomme, auf diese Sachen zu reagieren.
Also dieses Schreckgespenst einfach abschaffen. Dieses Schreckgespenst, Hilfe, ich stehe in einer Prüfsituation. Gleichzeitig ist es natürlich so, ein Stück weit kann man es ja auch immer verstehen. Es sind ja Stichprobenprüfungen.
Wie oft sind die? Sind die jährliche Prüfungen? Wie
vorher ist einmal im Jahr. Ja. Der MD kann aber, wenn die vorherige Prüfung exzellent war, auch mal ein Jahr pausieren.
Er darf aber auch öfters kommen, wenn es nicht exzellent war.
Ja, aber
wir sind exzellent.
Genau.
Sonst kommt er maximal jedes Jahr.
Genau. Und man, die kommen halt auch woanders. Ne? Wenn es jetzt Auffälligkeiten gibt, gibt es die separat. Aber dieses Ergebnis präsentiert ja das Unternehmen. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich Mitarbeiter an der Basis, jetzt kommen die heute bei mir gucken und jetzt vergeige ich das. Die Note steht fürs ganze Ergebnis. Aber auch dieses Schreckgespenst müssen wir einfach nehmen. Und ich glaube, das schaffen wir durch zum einen Routine, Mutmachung und einfach diese Zuversicht, ne? Dass wir diesen Leuten einfach sagen, ihr könnt das, ihr macht es doch jeden Tag, ihr zeigt es doch, sprecht es doch aus. Also ich habe ja heute nicht gepflegt, sondern du warst es. Und dem Betroffenen geht es gut. Und das ist, glaube ich, so diese Kernbotschaft, weil es dreht sich im Endeffekt einmal um den Betroffenen im Gesamtkontext. Und nicht mehr nur über unsere Strukturen oder unsere Systeme. Und die sind wichtig zur Nachweispflicht, ne? Dass man sagen kann, habe ich gemacht, hier steht es auch. Aber es gibt halt, wie du schon sagtest, der Prüfer muss mindestens zwei Quellen für ein Negativergebnis ranziehen. Und dann kann es durchaus einfach auch sein, dass der Bewohner sagt, die gute Dame hat mir heute früh die Tablette gegeben. Und schon ist es relativiert.
Genau.
Und das nimmt, glaube ich, Angst, die Mitarbeiter auch die Chance haben, ihre Ergebnisse zu relativieren. Ne? Hatten wir vorher nicht.
Und auf der einen Seite ist es dieses, also den Leuten den Mut zuzusprechen, komm, zeig, was du kannst. Gleichzeitig ist es aber auch vielleicht ein Punkt, die Qualität einzufordern. Da machen wir uns nichts vor. Es gibt auch die Leute, die sind ganz froh, wenn sie einfach dahin gehen, ihren Job machen und in Ruhe gelassen werden. Die werden aber dafür bezahlt, die Pflegeprozessplanung zu planen und umzusetzen. Und das muss ich auf der anderen Seite auch genauso einfordern. Denn am Ende ist QM-Arbeit auch immer, kann nur ein Ergebnis von Teamarbeit sein. Also das können nicht wir vom QM alleine machen. Dazu gehören Teamleitung, Pflegedienstleitung. Wir haben die Kollegen vom medizinischen Fachteam für Behandlungspflege, das FMB-Team mit dabei. Auch die, mit denen arbeiten wir zusammen. Am Ende geht es gemeinschaftlich im Team an den Ergebnissen zu arbeiten und dann aber auch die Sachen einzufordern. Das ist dein Job, dafür bist du da, also mach es auch bitte. Und sie dabei aber auch gleichzeitig zu fördern. Also ich finde, es ist auch ein bisschen Geben und Nehmen. Also wenn ich stolz auf was sein will, dann muss ich dafür auch was getan haben. Und das kann man auch einfordern. Ja. Das sollten wir auch.
Ja.
Okay. Ich hatte jetzt doch eben so einen ganz, vielleicht ist es ein ganz doofer Gedanke und es wurde vielleicht auch schon so ein Stück weit mit beantwortet und ich habe es dann vielleicht nicht komplett perfekt verstanden. Aber ich dachte mir jetzt, du hast eben gesagt, man kann es quasi immer relativieren. Wenn ich jetzt ganz sicher weiß, mein Patienten, der ist top, dem geht es super, aber dann sage ich doch, also ein faulerer Mensch würde noch sagen, dann brauche ich die Doku doch eigentlich quasi gar nicht mehr, weil ich kann es ja mit einem guten Patienten relativieren.
Ziel ist es ja immer, eine A-Bewertung zu bekommen. Okay. Eine A-Bewertung heißt, es gibt keine Auffälligkeiten.
Okay.
Wenn ich das, relativieren würde ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, sondern wenn ich nachweisen kann, dass da kein Risiko entstanden ist, ist es aber eine Auffälligkeit mit keinem Risiko oder Möglichkeit. Von, also wir wollen ja das A.
Ja klar, natürlich, das war jetzt meine Frage. Okay, gut.
Und ganz platt formuliert könnte man sagen, wir haben einfach auch eine Dokumentationspflicht, ne? Weil die Dokumentation ist ja nicht das Geschenk für den medizinischen Dienst, sondern dass unser die betroffenen Personen sind ja leistungsberechtigt bei verschiedenen Kostenträgern. Und irgendwie muss ich ja nachweisen, er hat den Anspruch, ne, diese Leistung zu bekommen. Und dafür brauche ich Dokumentation. Da reicht mir nicht der medizinische Gutachter, der sagt, ich war vor einem halben Jahr bei dem Unternehmen und habe den gesehen. Ja, das war so. Nein, ich weise natürlich mit meiner Dokumentation auch nach, der hat wirklich den Bedarf. Diese Leistung muss ich ernsthaft erbringen. Ne? Also daher, ganz so einfach ist es nicht zu sagen, Stift und Zettel oder Carepad brauchen wir nicht mehr.
Es ist ja auch für den Verlauf wichtig. Also der übernehmende Kollege will ja auch wissen, was war in der Schicht vorher los. Ne? Und dafür muss ich das nachlesen können einfach.
Ja, okay.
Ich würde gerne mit euch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Mhm. Und da auch gerne ein bisschen, sagen wir mal, Ziel oder auch Wünsche was einfließen lassen. Jetzt lasst uns mal in den Sommer 27 gucken. QPR ist ein Jahr gelaufen, wir wurden überall wahrscheinlich dann einmal geprüft. Was habt ihr für einen Wunsch oder wie ist eure Vorstellung? Wo stehen wir da in einem guten Jahr mit?
Grundsätzlich erstmal bei guten Ergebnissen ausschließlich A- oder B-Bewertung. Das wäre schon mal schön.
Das ist schon gut, ja. Das ist aber eher Ziel als Wunsch.
Ja, also da sollen wir schon hinkommen. Ne? Ja. Tatsächlich ist für mich so diese Routine in dieser neuen Systematik zu bekommen, auch viel besseres Gefühl zu haben für dieses ABCD, für die Bewertung, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das wird nämlich ein Lernprozess werden, glaube ich schon. Und da auch reinzukommen und in diese Diskussion mit den Prüfern zu gehen. Und ich glaube, dass die auch dankbar sein werden über Feedback. Also nur weil es die QPR jetzt so gibt. Es gibt ja festgelegte Evaluationszeiträume. Ich weiß nicht, was sie sich da vorgenommen haben. In der Regel sind das so 5 Jahresgeschichten irgendwie. Okay. Dann gucken die da auch nochmal drauf. Das heißt, die brauchen ja auch das Feedback von uns. Ne? Und entwickelt sich weiter. Aber das ist so mein größter Wunsch, mehr Sicherheit zu bekommen, mehr zur Routine, mehr in die Routine zu kommen. Und auch wirklich ins Gespräch mit dem MD selbst.
Genau. Also es wäre jetzt, also mein Wunsch wäre, glaube ich, dass dieses Ziel dieser Veränderung tatsächlich auch Fuß gefasst hat, ne? Dass tatsächlich der Klient im Mittelpunkt steht, also die betroffenen Personen und dieses Gesamtumfeld, dass das dann auch so gelebt und wahrgenommen wird. Ne? Wir haben ja jetzt heute gehört, wir haben viel Freiraum, es gibt ganz viel Spielraum von allen Seiten, was gut und negativ sein kann. Und da ist so die Frage für mich und auch die Sachen, die man noch nicht ganz klar greifen kann, wie wird dieser Spielraum genutzt? Wird es eher ein Problem oder wird es vielleicht generell zu positiv bewertet? Weil dann sind ja transparente Ergebnisse nicht greifbar. Ne? Wenn wir alles immer nur schön reden, dass man sagt, ja, war nicht ganz gut, aber komm, Schwamm drüber, ich habe ja einen Spielraum, dann kann ich mit den Ergebnissen auch nichts anfangen. Das heißt, mein Wunsch wäre, dass dieses Ziel, dieses Interessenvertreten der betroffenen Gruppen, dass das tatsächlich irgendwie auch ankommt und dementsprechend darstellbar ist. Ich glaube, das wäre so die größte Herausforderung und der Wunsch, dass das irgendwie greifbar wird, dass das Ziel auch erreicht wird, der Veränderung.
Du hast eben von Feedback auch gesprochen. Wenn du jetzt, oder wenn ihr beide jetzt generell euch etwas dazu dichten könntet, oder wenn ihr sagt, ihr könntet die Qualitätsprüfrichtlinie beeinflussen, was würdet ihr sagen, was sollte, klar, die ist jetzt gerade erst neu, aber was sollte bei der nächsten Neuerung vielleicht dabei sein oder vielleicht auch raus?
Bist du zuerst?
Nö, muss man überlegen.
Ich habe tatsächlich einen Punkt, aber ich weiß nicht, ob das dann sich nicht über das, was ich gerade gesagt habe, ergeben würde. Weil gerade beim Thema Fachgespräch ist mir noch nicht nach der QPR klar, welche Personen dürfen zu welchen Themen wirklich angesprochen werden? Weil es gibt ja, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, Vorbehaltsaufgaben für beruflich Pflegende, also für die examinierten Fachkräfte. Und wenn es jetzt eine Lücke in der Dokumentation gibt, dann müsste aus meinem Verständnis je nach Thema dieser Lücke und in der Verantwortung für diese Lücke auch diese Person mit der entsprechenden beruflichen Qualifikation befragt werden. Zum Beispiel Risikoeinschätzung im Rahmen einer SIS, also einer systemischen Informationsaufnahme am Anfang eines Pflegeprozesses. Das darf nur eine examinierte Fachkraft. Wenn da jetzt ein Risiko fehlt und der Prüfer fragt aber die Hilfskraft, wird das für mich die falsche Ansprechperson. Und das ist mir im Augenblick noch nicht klar genug in der QPR geregelt. Wer darf da alles befragt werden? Weil in der QPR steht drin, alle an der Versorgung beteiligten Personen. Und das ist mir zu unscharf.
Hm. weiß gerade nicht, ob ich einen Wunsch habe oder irgendwie, was ich verbessern würde. Weil wir müssen ja erstmal loslaufen. Also wir sind ja jetzt in dem Gedanken, es kommt. Es kommt, wir beginnen damit. Und ich glaube, bin davon überzeugt nicht. Ich glaube, wir haben uns da ja viel Arbeit gemacht, ne, sich damit auseinandergesetzt. Und bevor ich jetzt sagen kann, was ich verbessern würde, würde ich, glaube ich, erstmal den ersten Schritt gehen, vielleicht so die ersten Prüfungen abwarten, die Ergebnisse sehen, um dann zu sagen, ist irgendwie am Ziel vorbei. Ne? Also schwierig. Vielleicht wird man irgendwann nochmal darüber diskutieren müssen, dass man einfach spezifischere Bereiche hat. Ne? Da hat ja Fund gesagt, ich bin Kinderkrankenschwester. Also die Frage, kriegen wir auch die Kinder gut abgedeckt oder haben wir da so viele Besonderheiten, wo man sagt, da müssen vielleicht andere Fragen rein, aber vielleicht andere Fragen auch raus oder muss man nochmal anderes drauf gucken. Also das ist halt ein Riesen, also grundprinzipiell deckt ja diese QPR einen riesen Bereich ab. Alle pflegebedürftigen Personen mit so zwei Einzelfälle gibt es nochmal in den Fragenbereichen, aber ansonsten fallen da ja alle drunter. Und ich glaube, das ist manchmal auch schwierig, das alles mit einer Richtlinie irgendwie greifen zu können. Vielleicht helfen wir uns damit, dass es irgendwann spezifischer wird. Vielleicht stellen wir uns aber damit noch mehr Beine. Weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, abwarten.
Also, mir ist noch eins eingefallen gerade. Also am Ende ist es ja schon auch viel Aufwand, ne, der dahinter steckt. Auf der einen Seite ist es, das gehört zu deinem Job, das hast du gelernt, das sollst du auch machen und können, das stimmt schon. Aber es ist viel Aufwand und man kann nicht sagen, dass dieser Aufwand neben der eigentlichen Tätigkeiten am Klienten weniger wird. Und viel Aufwand heißt auch, ich verbrauche Ressourcen und Ressourcen zu verbrauchen, also Zeit letztendlich, ist auch immer ein Faktor Geld. Und ich glaube, die Refinanzierung in den Verträgen mit den Krankenkassen stellt das nicht wirklich so dar. Ne? Also darüber sollte auf jeden Fall nachgedacht werden, was da an Anforderungen herangetragen wird, muss auf irgendeine Art und Weise auch finanziert werden. Ich habe immer, wenn ich an Qualität denke, auch so einen Spruch aus meinem ersten Studium im Kopf, zum Thema Qualitätsmanagement, da hat Herr Prof uns immer gesagt, Qualität ergibt sich aus dem, was ein Kunde bereit ist, für ein Produkt zu bezahlen. Ne? Das Problem im Gesundheitswesen ist aber, wer ist der Kunde? Der Kunde ist nicht nur der Klient, sondern es sind auch die Kostenträger. Und was ist das Produkt? Und das Produkt im Rahmen der Pflege ist immer ein Produkt der Dienstleistung. Das heißt, es wird immer individuell betrachtet. Aber was für den einen toll sein kann, wenn die Leistung so und so überbracht wird, ist es für den anderen nicht so toll. Also wie ist da die Bewertung? Ne? Und dann daraus ergibt sich, was bin ich bereit dafür zu geben? Aber am Ende ist es ja, ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, den die Krankenkassen haben, die Gesundheitsvorsorge sicherzustellen, sodass diese Kunden alle zufrieden sind. Und das kriegen wir halt nicht umsonst. Und da muss auch am Ende der Staat sich überlegen, okay, was wollen wir jetzt? Wollen wir eine gute, hohe Qualität in der Gesundheitsvorsorge haben? Dann muss ich dafür auch irgendwo Gelder klar machen.
Okay. Ja. Ich sehe schon, Erik, wir werden auf unsere Liste einen Rückblick auf die ersten Monate und vielleicht das erste Jahr QPR werfen. Es war total spannend, euch heute hier zuzuhören. Es kann nicht der Anspruch auf Vollständigkeit sein. Wir haben aber mitgenommen, es wird sich vieles entwickeln. Gehen wir davon aus, dass gerade ganz viele Pflegekräfte zuhören. Habt ihr einen letzten Wunsch, den ihr mitgeben wollt an der Stelle?
Seid stolz auf das, was ihr jeden Tag tut und verkörpert ist.
Genau, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, dass das, was man tut, gut ist.
Cool. Cool. Gute Schlussworte.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr keine Ergänzung mehr habt, dann sagen wir vielen Dank für eure Zeit.
Dankeschön.
Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch mitnehmen in und auf den Weg zur neuen Qualitätsprüfrichtlinie. Folgt uns weiter auf dem Kanal. Wir werden weitere Folgen bringen. www.deutschefachpflege.de/podcast. Und wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, nutzt auch die Formulare, nutzt die Kontaktmöglichkeiten. Wir geben sie gerne weiter, kommen auf euch zu, wenn Fragen kommen, die ihr mitnutzen könnt. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke euch.
Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Ciao.